Welch ein Herr, welch ein Herr, ihm zu dienen, welch ein Stand. Wenn wir seines Dienstes pflegen, lohnt er unserer schwachen Hand armes Werk mit reichem Segen. Wallen wir, soweit sein Friede mit, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Und nun möchte ich Ihnen dienen über 1. Korinther 15, 20 bis 28 aus dem wunderbaren Auferstehungskapitel des Apostels Paulus. In Vers 20 heißt es: Nun aber ist Christus auferweckt worden aus den Toten, er, der Erstling der Entschlafenen. Dieses Nun aber ist wie eine helle Fanfare mitten hinein in die Todeswelt, in Hakel Dama, den Acker des Blutes. Und der Acker dieser Welt ist ja wirklich ein Acker des Blutes und des Todes. Es ist die große heilsgeschichtliche Wende durch die Auferstehung Jesu Christi. Und das ist mehr als unser individuelles Wohl und Wehe und als unser individuelles Seligwerden. Dieses ist eingebettet in das Gottesprogramm der Heilsgeschichte, in die Sache Gottes und seines Messias. Und darum geht es hier. Nun aber ist der Christus auferweckt worden aus den Toten, er der Erstling der Entschlafenen. Dieses Auferwecktwerden ist die Grundlage für die Auferstehung. Ich möchte es einmal so sagen: Zuerst musste der Vater hineingreifen in die Todeswelt und die Wehen des Todes auflösen und seinen Sohn und Christus auferwecken, ehe dieser auferstehen konnte. Lebendig gemacht im Geist, sagt dann der Apostel Petrus, ging er hin in die Totenwelt, um seinen Sieg zu verkündigen. Das sind also verschiedene Phasen des lebendig gemacht werdens: auferweckt, auferstanden und lebendig gemacht. Ich möchte hierzu lesen Römer 1, 1 bis 4. Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften in der Vergangenheit verheißen hat, abgesondert zum Evangelium Gottes über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids geworden ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, durch den Geist der Heiligkeit, durch Totenauferstehung. Wir hören hier von einem Erstling. Und das griechische Wort Apache weist uns hin auf die drei verschiedenen Erntefeste Israels. Da haben wir zunächst zu Passa den Ernteanbruch mit der Gerste. Und man brachte ja dann die Erstlinge der Gerste als Opfer in den Tempel. Und hiermit wird Jesus Christus in seiner Auferstehung verglichen. Gefolgt wurde dieses Fest vom Erntefest Shavuot oder Pfingsten, wo der Weizen geerntet wurde. Und schließlich und hernach, und das ist das dritte, kam dann Sukkot, die Vollernte, wo Wein und Datteln, Feigen, Rosinen und alles, was da war, geerntet wurde. Auch die Oliven, wo also der Rest der Vollernte eingebracht wurde. Wir werden dann diesem Dreitakt der israelischen Erntefeste noch einmal begegnen. Die Auferstehung und Auferweckung Jesu Christi ist ein fundamentales Ereignis. Ich habe einmal vor einigen Monaten wieder das Buch gelesen von dem Theologen Walter Künneth, dem Apologeten der Bekenntnisbewegung, Theologie der Auferstehung, ein recht schwierig zu lesendes Buch, aber wo er nachweist, dass die Auferstehung die Quelle aller künftigen Heilsereignisse Gottes ist, bis hin zur Allaussöhnung, zu der er sich nachdrücklich bekennt. Die Quelle aller Totenauferstehungen und auch der Todesüberwindung, wie wir hernach noch sehen werden, wo der Tod als der letzte Feind hinweggetan oder beseitigt wird. Aber die Auferstehung Jesu Christi ist auch die Quelle der Wiedergeburt. Wir haben gestern schon das Wort aus 1. Petrus 1 zitiert und ich möchte es noch einmal vollständig lesen. 1. Petrus 1, Abvers 3: Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt oder wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet, zur Vollerrettung, die bereitsteht, in der Endzeit geoffenbart zu werden. Was für ein wunderbares Wort. Also, wann sind sie wiedergeboren? Da werden sie vielleicht ein Datum nennen können, oder einen Monat, oder auch ein Jahr, je nachdem, wie lange es gedauert hat. Aber hier werden wir zurückgeführt in unserer Neuzeugung und Wiedergeburt von oben auf die eigentliche Quelle des neuen Lebens, auf die Auferstehung Jesu Christi. Und das ist viel wesentlicher als jener Tag, an dem wir Ja zu Jesus gesagt haben. Da hat sich das dann nur verwirklicht oder aktualisiert. Was für eine fundamentale heilsgeschichtliche Wende dieses war, erfahren wir in einem eigenartigen Wort des Apostels Paulus in Römer 7. Ich möchte dazu einmal sagen, dass das dort erwähnte Weib, die dort erwähnte Frau, das Volk Israel ist. Und dass der Mann, der dort erwähnt ist, und der dann gestorben ist, jener Mann ist, der das Gesetz gegeben hat, nämlich der Christus. Und nun redet er gewissermaßen wie von zwei Männern. Oder wisset ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Das ist der erste Mann des Weibes Israel, der Christus, der Gesetzgeber Gottes, der das Gesetz am Berge Sinai vermittelt hat. So wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin geheißen, so wie Israel im Götzendienst. Wenn sie eines andersartigen Mannes wird, wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Da haben wir sofort die Frage, ja, ist denn dann Israel nach dem Tode des Christus eines anderen Mannes geworden? Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus am Kreuz. Um eines Andersartigen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. Das ist nun gleichsam in zwei Personen dargestellt, die eine wunderbare Gestalt unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind nun des aus den Toten Auferweckten. Ihm gehören wir nunmehr an und dem Gesetz sind wir gestorben. Ein eigenartiges Wort, das auch dem Volke Israel gilt. Ich habe gestern schon darauf hingewiesen, dass das Wort aus Psalm 2, das Gottes Wort an den Sohn, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, im Neuen Testament in der Apostelgeschichte angewendet wird auf die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und gar nicht, wie wir es meistens tun, auf die Urzeit, wo wir dann gerne sagen, auch ich habe das bislang immer wieder getan, dass der Vater vor aller Zeit und Welt den Sohn aus sich selbst herausgestellt hat als gegenüber seiner Liebe. Aber es ist doch eigenartig, dass der Sohn Gottes in Johannes 14 sagt, auch als er auf der Erde war, wisst ihr nicht, dass ich in dem Vater bin und er in mir. Er ist nur in einer Beziehung aus dem Vater herausgestellt worden, nämlich als der Mittler der Schöpfung, als der Mittler der Führung und Gestaltung Israels, als der Mittler des ganzen Heilswerkes Gottes in der Versöhnung am Kreuz und in seinem hohen Priestertum bis zu seiner Wiederkunft und schließlich als der Mittler Gottes bis hin zur letzten Weltvollendung. Das ist das heute. Und es ist eigenartig, dass im Neuen Testament dieses Wort aus Psalm 2, Vers 7 in vierfacher Hinsicht erwähnt wird. Einmal in Lukas 2, Vers 11, euch ist heute der Heiland geboren. Oder in Hebräer 5, 1, Vers 5, er habe den Gottheitnamen empfangen vor den Engeln, längst vor den Engeln, als der Herr der Engel. Und in Hebräer 5, Vers 5 wird das Wort erwähnt, im Hinblick auf den Beginn des himmlischen hohen Priestertums Jesu Christi. Es sind also alles Anfänge heilsgeschichtlicher Ereignisse. Und dann in Apostelgeschichte 13, 33 im Hinblick auf die Auferstehung. Immer wieder wird die Sohnschaft Jesu Christi vom Vater neu gestimmt. Und da muss ich Ihnen einmal etwas sagen. Die Zeugung ist ja ein Gleichnis, ein Bild aus der Menschenwelt auf Gott übertragen. Und ein solches Gleichnis, ein solches Bild hat meist nur einen Vergleichspunkt. Und der Vergleichspunkt ist nicht etwa, dass wie bei einem Menschen vor diesem Heute Gottes die Person überhaupt nicht existiert hat. Wenn ein Mensch ein Menschlein zeugt, dann tritt ein Wesen ins Dasein, das vorher überhaupt nicht existiert hat. Das gilt vom Sohne Gottes nicht, sondern von ihm gilt, was in Hebräer 7, 1 bis 3 an der prophetischen Gestalt Melchisedeks ausgeführt wird. Er hat weder Anfang noch Ende des Lebens. Er nimmt also teil an der Ewigkeit Gottes. Das müssen wir ganz ernst nehmen, was dort geschrieben steht. Nein. Dieses Gleichnis von der Zeugung will besagen, im Gegensatz zum Werkeschaffen eines Künstlers oder eines Handwerkers, dass hier eine einmalige Wesensübertragung stattfindet, wie sie nur in der Zeugung geschehen kann. Wesensübertragung bis dahin, dass Jesus sagen kann, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater, wir sind wesenseins. Also dieses Heute hat eine ganz bestimmte tiefe Bedeutung und Dadurch wird die Präexistenz Jesu Christi in gar keiner Weise geleugnet. Langenberg hat dazu geschrieben, der Ausdruck Erstgeborener oder Erstgezeugter auf Christus angewandt, ist nicht zeitlich zu verstehen, als sei damit die ewige Präexistenz bestritten, sondern rangmäßig. Nach unserem rein menschlichen Verstand ist ein Erstgezeugter einer, der vorher nicht existierte, sondern erst mit der Zeugung ins Dasein eintritt. Das kann von Christus nicht ausgesagt werden, denn er war von Ewigkeit her da. Als Jesus von sich selber bezeugt, ehe Abraham ward, bin ich, der ich bin, hoben die Juden Steine auf dass sie auf ihn würfen. Denn damit machte er sich Gott gleich, der allein als der Ewigseiende so sagen durfte. In ihren Augen war das also eine Gotteslästerung, die mit dem Tode durch Steinigung bestraft werden musste. Jesus behauptete selber nicht nur seine ewige Präexistenz, sondern auch seine ewige Gottheit. Ich möchte hier an Johannes 5,18 erinnern, wo es heißt, die Juden wollten ihn töten, weil er Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Zu Philippus sagte er auf dessen Bitte, Herr, zeige uns den Vater, und es soll uns genügen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Den ungläubigen Juden hatte er vorher schon bezeugt, ich und der Vater sind eins, Wesenseins. Dieses ewige Vater-Sohn-Verhältnis war und ist für den grübelnden Verstand etwas Unbegreifliches, Unvorstellbares, dem Glauben aber Fassbares. Es lässt sich am leichtesten auf die Formel bringen, ewig zeugt der Vater den Sohn. Dies ist nicht im Sinne der gnostischen Emanationslehre aufzufassen als ein stufenweises Hervorgehen aus dem Urgrund allen Seins, den man Vater nennt, sondern als eine ewig werdende Offenbarungsform Gottes selber. Ja, nach diesem kleinen Exkurs kehren wir wieder zurück zur Auferstehung Jesu Christi, über der Gott ausgesprochen und ausgerufen hat, ein neues heilsgeschichtliches Heute, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nun aber ist Christus auferweckt worden aus den Toten, er, der Erstling der Entschlafenen. Für die Freunde der biblischen Zahlensymbolik möchte ich doch etwas Wundersames noch erwähnen. Das hebräische Wort für Erstling oder Erstgeborener heißt Bekor. Es hat drei Buchstaben, das Bet, das Kof und das Rech. Und diese drei Buchstaben haben, wie alle hebräischen Buchstaben, Zahlwerte. Es sind die potenzierten Zahlwerte des Sohnes. Bet, die 2, Kof, die 20, Rech, die 200. Das ist der Erstling, der aus sich selbst, wie das in die Erde fallende Weizenkorn, Frucht bringt. Weshalb das Weizenkorn in Johannes 12 den Zahlwert 10 mal 222 hat. Die Fülle der Sohnesfrucht. Also Bekor, der Erstling, 222. Und weil im Neuen Testament ein vierfaches Zeugnis vom Erstling gegeben wird, er sei der Erstling der Maria, er sei der Erstgeborene unter vielen Brüdern, er sei der Erstgeborene aller Schöpfung, wie wir gestern Abend sahen, und schließlich der Erstgeborene aus den Toten, der Erstling der Entschlafenen, dürfen wir mathematisch sagen, 4 mal 222. Und das ist 888, der Zahlwert des Namens Jesus. Glauben Sie mir, Gott ist nicht nur ein großer Schöpfer, ein großer Künstler, das größte Genie überhaupt, ein großer Baumeister der Welt, sondern er ist auch ein großer Physiker und Mathematiker. Dessen dürfen wir gewiss sein. Nun Vers 21. Denn weil ja durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Da denken wir an Adam, durch den der Tod in die Welt gekommen ist, das heißt in die Menschenwelt. Und zwar einmal physisch in der Vergänglichkeit und Sterblichkeit unseres schwachen Leibes, aber auch geistlich, denn der Mensch ohne Erneuerung aus dem Geiste Gottes ist tot in Sünden und Übertretungen. Und mit einem Toten kann man noch nicht einmal reden. Es muss also zuerst die Grundlage geschaffen werden durch den Heiligen Geist, ehe der Mensch überhaupt vernehmungsfähig wird und die Stimme Gottes hören kann, die dann zu seiner Buße und Wiedergeburt führt. Keiner kann zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater. Der Tote muss zuerst lebendig gemacht werden, ehe dann der Heilige Geist in ihn einzieht. Also, das ist das Verhängnis. Du wirst der Tode sterben, wenn du von diesem Baume der Erkenntnis isst, sagt Gott, nämlich eines physischen Todes und eines geistig-seelischen Todes. Dazu lesen wir aus Römer 5, 12 bis 15, in der Übersetzung von Werner de Bohr: Darum, wie durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt hineinkam und durch die Sünde der Tod, und so zu allen Menschen der Tod hindurchbrach, aufgrund dessen, dass sie alle sündigten, denn bis zum Gesetz war schon Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht angerechnet, wenn kein Gesetz da ist. Und doch kam der Tod zur Herrschaft, von Adam bis Mose auch über die, die nicht sündigten in der Gleichheit der Übertretung Adams. Der ein Typus oder ein Musterbild dessen ist, der da kommt. Ein Typus des Kommenden. Der erste Adam, also ein Gottesbild für den letzten Adam, Jesus Christus, den Königspriester und Urheber einer neuen Menschheit. Aber nicht gilt die Folgerung wie die Übertretung, ebenso auch die Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen einzigen die vielen starben, wie viel mehr strömte die Gnade Gottes und seine Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus auf die vielen über. Und die vielen sind hier alle. Alle sind in den Tod durch Adam hineingerissen und in das Sündenverhängnis. Und nun strömt die Gnade Gottes über und triumphiert über das Gesetz der Sünde und des Todes. Denn weil ja durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Ja, da denken wir an Hebräer 2, Vers 14, dass der Sohn Gottes in seiner Menschwerdung Fleisch und Blut der Brüder angenommen hat, dass er da die Gleichheit mit Gott, hören wir es, die Gleichheit mit Gott nicht wie einen Raub festgehalten hat, sondern sich selbst entäußerte, wie es eigentlich heißt, entleerte und Knechtsgestalt der in Fleisch und Blut der Brüder angenommen hat. Er hat also die absoluten göttlichen Qualitäten zurückgelassen, als er Mensch wurde. In Römer 8,3 heißt es sogar, dass er gekommen sei in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und des Todes. Es hat zwei Gefahren in der Urkirche gegeben, zwei theologische Gefahren, die imstande waren, die werdende Christenheit in ihrem Wesen zu zerstören. Die erste Gefahr war die Behauptung, der ewige Logos Gottes, der Sohn Gottes, ist nicht wirklich Mensch geworden. Er habe nur einen Scheinleib angezogen. Der eigentliche Kern Jesu Christi war aus purem Gold bedeckt und getarnt und umkleidet mit einer dünnen Haut des Menschseins. Und dazu hat Johannes gesagt, wer nicht Jesus Christus im Fleische gekommen bekennt, das ist der Antichrist. Das beinhaltet beides. Einmal die Präexistenz in der Gleichheit Gottes, denn sonst wäre er ja nicht im Fleische gekommen. Und zum Zweiten die wirkliche Menschwerdung. Die zweite Gefahr der Urkirche war das, was Arius dann durchsetzen wollte. Er war nur Mensch und er leugnete die gottgleiche Präexistenz des Sohnes Gottes. Er war ein gehorsamer, gottfällig ergebener Mensch, der dann schließlich und endlich von Gott zum Sohne angenommen und adoptiert wurde. Das hat verheerende Auswirkungen gehabt. Ich sage das so ausführlich, weil das momentan in unseren Kreisen auch wieder, Gott sei es geklagt, die Runde macht. Nein, die Lösung ist wirklich das, was die Kirche, sofern sie noch am Worte Gottes bleibt, heute noch bekennt. Wahrer Gott und wahrer Mensch. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes, körperlich, leibhaftig. Möchte zu dieser Gottheit Jesu einige Stellen nennen. Hebräer 1,8, im Blick auf den Sohn spricht Gott, dein Thron, o Gott, ist in die Äonen der Äonen und dein Zepter der Aufrichtigkeit ist dein königliches Zepter. Philipper 2 habe ich schon erwähnt, er hielt die Gleichheit mit Gott, das heißt, die Allwissenheit, die Allmacht, die Unsterblichkeit, die Unversuchbarkeit, nicht wie einen Raub fest, sondern er entäußerte sich selbst. Oder 1. Johannes 5,20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat oder Durchblick. Das griechische Wort kann auch heißen Scharfsicht. Möchte ich einmal fragen, haben Sie Durchblick durch das Wort Gottes? Scharfsicht, Verständnis. Der Sohn Gottes ist gekommen, hat uns ein Verständnis gegeben, damit wir den Wesenhaften erkennen. Und wir sind in dem Wesenhaften, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott, der wesenhafte Gott und das ewige Leben. Klarer geht es wohl nicht. Und Titus 2, 13 bis 14 wird davon gesprochen, dass die Gnade Gottes alles tut, wenn sie uns erzieht, damit wir gottselig leben in dem jetzigen Äon, in dem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Jesus Christus ist also in der Gleichheit mit dem Vater unser großer Gott und Retter. Und da können wir nur mit dem ungläubigen Thomas sagen, mein Herr und mein Gott. Und das wollen wir festhalten. Zum Schluss zu diesem Vers 21 noch 1. Korinther 15, Vers 45 bis 49.
Der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele. Der letzte Adam, Jesus Christus, als das Haupt einer neuen Menschheit, ein lebendig machender Geist. Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistige. Der erste Mensch ist von der Erde. Eigentlich heißt es sogar, ist aus Erde, von Staub. Der zweite Mensch vom Himmel. Wie der von Staub ist, so sind auch die, welche von Staub sind. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und damit sind nicht die Engel gemeint, sondern die wiedergeborenen Glieder am Leibe Christi werden hier Himmlische genannt. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Des letzten und zweiten Adam. Jesus aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch die Verwesung, nicht die Unverweslichkeit ererben. Noch einmal, Vers 21. Denn weil ja durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Und nun Vers 22. Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Sehen Sie, das ist eine Gleichung. Und Sie werden ja aus Ihren Schultagen noch etwas davon wissen, was eine Gleichung ist, nämlich 2 mal 2 gleich 3 plus 1, weil aus jeder Hälfte eine 4 herauskommt. Das ist eine Gleichung. Identität. Da soll hier nun einer herkommen und soll in diese Gleichung des Apostels Paulus ein Fragezeichen hineinsetzen. Wir müssen uns ja wirklich fragen, ist das ein Tatbestand, der hier geschildert wird und den Gott einmal realisieren wird, oder ist das nur eine ungewisse Möglichkeit? Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Hier steht nicht nur, sie werden auferstehen. Ganz gewiss, es werden einmal alle Menschen auferstehen, auch die Gottlosen. Sind gewiss. Sie werden nicht als Seelen oder als Geister vor dem Thron Gottes gewesen, sondern in der Existenz der Auferstehung. Aber hier steht eben nicht nur Auferstehung. Das hat der Apostel Paulus gewiss gesagt. Dieses Theopoieo, was lebendig machen heißen kann, aber auch ebenso ins Leben zeugen. Es ist weit mehr als Auferstehung. Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle ins Leben gezeugt werden, lebendig gemacht werden. In ihm, der das Haupt der alten und der neuen Menschheit ist, Jesus Christus, das Haupt der Schöpfung und das Haupt seiner Gemeinde. Da werden Sie fragen, gibt es nicht doch Ausnahmen? Ja, es gibt eine einzige Ausnahme. Und das werden wir dann noch in Vers 27 lesen. Denn alles hat er seinen Füßen untergeordnet. Wenn er aber sagt, dass alles ihm untergeordnet sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm das All untergeordnet hat. Und das ist Gott der Vater. Das ist die einzige Ausnahme. Sollte der Heilsuniversalismus geringer sein als der Sünden- und Todesuniversalismus, Paulus würde sagen, das sei schon keineswegs. Aber das beginnt Gott sei Dank schön jetzt. Und das hat an uns begonnen, insofern wir Glaubende sind,
in welchem wir Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, wiedergeboren sind, dass wir lebendig gemacht worden sind, durch das Haupt der neuen Menschheit für Christus, den letzten und zweiten Adam, Epheser 2, Vers 5 bis 6.
Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen Tote waren, hat uns zusammen mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christo Jesu, damit er in den kommenden Äonen den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns darstelle in Christo Jesu. Wir sind also gleichsam Musterexemplare der kommenden Mustermesse Gottes, wo er darstellen wird, was die Gnade vermag an Menschen, die tot waren in Sünden und Übertretungen. Und alle werden dann in dieses Leben hineingezogen. Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner eigenen Abteilung oder wie es heißen kann, in seiner eigenen Marschordnung. Der Erstling Christus, sodann die, die Christus angehören werden, während seiner Parousie, das heißt bei seiner Wiederkunft, bei seiner Herrlichkeitsgegenwart am Ende der Zeiten. Und dann steht in unseren Bibeln dann das Ende. Aber eigentlich meint dieses Wort Telos die Vollendung, das Ziel. Und unser deutsches Wort Ziel stammt direkt von diesem griechischen Wort Telos ab. Dann ist das Vollendungsziel Gottes erreicht. Ich darf Sie hier einmal an die 55 sogenannten Vorsängerpsalmen erinnern, die mit einem Vorsänger und Chormeister überhaupt nichts zu tun haben. Ich muss immer wieder daran denken, wenn ich einmal Bilder sehe von Dirigenten, die sich fast selbst umbringen, wenn sie ein Orchester dirigieren, das ist nicht gemeint. Das haben die alten jüdischen Übersetzer viel besser gewusst, was diese Psalmen sind. Lamena Seach, das heißt im Hinblick auf den Sieg geschrieben. Ein Übersetzer sagt, dem Siegbringer gewidmet. Das ist der Messias. Und die griechische Übersetzung des Alten Testamentes hat als Überschrift für dieses rätselhafte Wort Eistotelos, im Hinblick auf das Ziel, im Hinblick auf die Vollendung geschrieben. Und diese Vorsängerpsalmen sind alles samt und sonders messianische Psalmen, geschrieben im Blick auf den, der da kommen wird, und der die Vollendung, das Ziel der Wege Gottes einleiten wird. Das dürfen wir uns einmal merken und dann diese 55 Psalmen, über denen irrtümlicherweise dem Chormeister steht oder dem Vorsänger, studieren. Es sind messianische Psalmen. Hier wissen wir also, was das Vollendungsziel ist. Im Hebräischen steht für Telos ein Wort, das heißt Kes, Ziel. Und dieses ist eng verwandt mit Kassir, Vollernte oder der volle Ernteertrag. In der Vollendung wird der volle Ernteertrag eingebracht. Und da dürfen wir in diesen drei Marschordnungen oder Abteilungen des Lebendiggemachtwerdens wieder die drei Erntefeste Israels sehen. Der Erstling Christus, zu Passa wurde die Erstlinge der Gäste eingebracht, sodann die Christus angehören bei seiner Wiederkunft, Shavuot, die Erstlinge des Weizens, dann das Ziel, die Vollendung, die Vollernte, nämlich in Sukkot, wo Wein und Datteln, Feigen und Oliven eingebracht worden sind. Ein jeder aber in seiner eigenen Marschordnung des lebendig gemacht Werdens. Der Erstling Christus, sodann die, die Christus angehören, bei seiner Wiederkunft oder während seiner Parousie, dann das Endziel, die Vollendung. Nun darf ich es deuten, wie es wahrscheinlich gemeint ist. Der Erste in diesem lebendig gemacht Werden ist der Christus, der dann gemeinsam mit den auferstandenen alttestamentlichen Heiligen, die zuvor vielen in Jerusalem erschienen sind, aufgefahren ist in der Wolke der Zeugen, die uns nunmehr umlagert, bei seiner Himmelfahrt und Thronerhöhung, der Erstling Christus. Dann die Wiederkunft oder die Parousie Christi zu seinem endzeitlichen Handeln, da denken wir an die Auferstehung der Toten in Christo und die Verwandlung der dann noch lebenden letzten Gemeindegeneration und ihre gemeinsame Entrückung dem Herrn entgegen in die Luft. Und die Gleichgestaltung mit der Herrlichkeit Jesu Christi. Das sind die, die Christus angehören bei seiner Parousie. Und dann das Vollendungsziel, wo dann der Christus nach und nach alle hineinziehen wird, als das Haupt der neuen Menschheit, als der zweite und letzte Adam, als der Königspriester Gottes in das neue Gottesleben. Wann wird das geschehen? In aller Klarheit hat Paulus diesen Abschnitt aufgebaut. In Vers 24 wird auf diese Frage wann die Antwort gegeben. Wenn er die Königsherrschaft dem Gott und Vater übergibt, überlässt, anvertraut oder wieder zurückgibt, so kann das griechische Wort heißen. Das ist nun die Eschatologie in ihrem äußersten krönenden Abschluss. Und wir dürfen hier sagen, das Reich des Sohnes hat einmal ein Ende und hat doch kein Ende. Aber er gibt dann die Königsherrschaft ab, er tritt als der Mittler Gottes wieder zurück und er gibt die Königsherrschaft und das Reich dem Vater ab. Das Reich des Sohnes mündet dann ein in das Reich Gottes des Vaters, das alle kommenden Äonen umfasst. Es ist aufgehoben in einem doppelten Sinn. Dass heute aus Psalm 2 in immer neuen heilsgeschichtlichen Aktionen des Sohnes Gottes als des Mittlers der Heilsgeschichte hat dann ein Ende. Jesus, der von Gott dem Vater als Mittler herausgestellt worden ist, kehrt dann wieder zum Vater zurück. Wir werden es dann noch hören und lesen, aber nicht im Sinne der Auflösung, sondern im Sinne der Abgabe der Mittlertätigkeit und im Sinne der Unterordnung. Und hier kehrt wirklich das Ende zum Anfang zurück. Wann, hatten wir gesagt, wenn er die Königsherrschaft dem Gott und Vater übergibt oder wieder anvertraut? Wann wird das sein, kann man noch einmal fragen. Wenn er jede Herrschaft und jede Macht und Gewalt unwirksam gemacht hat. Wir könnten auch sagen, beseitigt hat. Hier ist an jene gottfeindlichen Finsternismächte gedacht, gegen die nach Epheser 6, Vers 12 unser Kampf geht. Und wir denken daran, dass es ja auch einen Gott dieses Äons gibt und das ist nicht der Vater unseres Herrn Jesus Christus, sondern das ist nach 2. Korinther 4, Vers 4, der Satan als der Fürst dieser Welt. Möchte hierzu noch einmal aus der Wuppertaler Studienbibel ein Wort lesen. Es ist für unser Gespräch mit fragenden oder ablehnenden Menschen von großer Wichtigkeit, das zu beachten, nämlich die Beseitigung der gottfeindlichen Mächte. Die Ablehnung des Glaubens an Gott wurzelt zuletzt fast immer in den Nöten und Dunkelheiten der uns umgebenden Welt, die entweder die Allmacht oder die Liebe Gottes zu widerlegen scheinen. Wie kann ein Gott und Vater sein, wenn doch die Welt so aussieht, wie sie es praktisch tut? Hier helfen keine Beschwichtigungsversuche. Der Todescharakter der Welt muss zugegeben werden. Er wird gerade von der biblischen Botschaft mit aller Klarheit gekennzeichnet. Die Bibel sieht den jetzigen Weltzustand als Nacht. Römer 13. Die Welt ist nicht mehr die ursprüngliche Schöpfung und unmittelbare Königsherrschaft Gottes, was eine falsche Theologie des ersten Artikels völlig verkennt. Die Christenheit hätte sich selbst und anderen viele Anstöße und Glaubensnöte erspart, wenn sie das immer mit aller Deutlichkeit bezeugt hätte. Hier rächt sich der Verlust der biblischen Eschatologie und des ganzen biblischen Weltbildes. Sehr fein gesagt. Wann kann der Christus erst die Königsherrschaft als der göttliche Mittler dem Gott und Vater wieder zurückgeben, wenn er jede Herrschaft und jede Macht und jede Gewalt unwirksam gemacht hat, beseitigt hat? Und dann kommt ein Wort aus Psalm 110, Vers 1, denn er muss als König herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Wir haben einmal in unserer Gemeinde die Psalmen miteinander durchgegangen, jedenfalls ein Buch der Psalmen. Da wollten die Brüder immer darauf hinaus, dass das seelische Erlebnisse von Menschen waren, die Gott nachfolgen wollten. Und so haben sie dann auch die Psalmen gedeutet. Als unser Wohl und Wehe und als unser Hin- und Hergerissensein, unser Auf und unser Ab, unsere Höhenflüge und unsere Abstürze. Da habe ich mir einmal die Mühe gemacht, alle Psalmenzitate im Neuen Testament zu zählen. Ich weiß es nicht mehr, es waren jedenfalls weit über 140. Da möchte ich Ihnen etwas sagen, was ich dann auch den Brüdern gesagt habe, die sich immer darüber gewundert haben, dass ich die Psalmen auf Christus auslegen wollte. Alle neutestamentlichen Zitate der Psalmen sind christologisch gedeutet. Sie sind gedeutet als Prophetie auf den Messias. So auch hier aus Psalm 110, aus jenem wunderbaren Psalm von dem hohen Priester in der Weise Melchisedeks. Denn er muss als König herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod außer Wirksamkeit gesetzt, entkräftet oder beseitigt. Das ist dann der Tod des Todes. In Offenbarung 20, 14 lesen wir ja, dass der Tod und der Hades in den Feuersee hineingeworfen werden. Ist das eigentlich nicht schon geschehen? Heißt es nicht in Hebräer 2, 14 bis 15, dass der Christus durch seinen Kreuzestod dem die Vollmacht genommen hat, der diese Vollmacht innehatte bis zu seinem Tod, und das ist dem Teufel. Der Chef des Todes, der die Vollmacht des Todes hat, ist also der Satan. Wie kann jetzt noch der Tod herrschen? Prinzipiell ist dieses geschehen. Adolf Heller hat hier gerne gesagt, de jure, rechtsmäßig. De facto wird das erst realisiert, wenn das geschieht, was in 1. Korinther 15, Vers 26 bezeugt wird, als letzter Feind, als Eschatos, Echtros, wird der Tod außer Wirksamkeit gesetzt und beseitigt. Aber da gilt schon jetzt, was in Offenbarung 1 steht, wo es heißt, von dem Christus als ein Wort an Johannes, der wie ein Toter zu seinen Füßen niedergefallen ist, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der ich bin, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig in die Weltzeiten der Weltzeiten und habe die Schlüssel des Todes und des Hades in meinen Händen. Die Vollmacht des Todes hat nunmehr der Christus. Aber es kommt der Tag, wo dies dann realisiert wird und in die volle Wirklichkeit einbezogen wird. Martin Luther hat einmal ein wundersames Lied gedichtet, und zwar im Hinblick auf die Tatsache, dass der Schlangenstab Aarons die Schlangenstäbe der ägyptischen Magier verschlungen hat. Und da hat er gedichtet, es war ein wunderlicher Krieg, da Tod und Leben rungen. Das Leben, es behielt den Sieg und hat den Tod verschlungen. Die Schrift hat verkündiget das, wie ein Tod den anderen fraß. Der Tod ist zum Spott worden. Ja, das ist ein feines Osterlied, das Luther da gedichtet wird. Aber wieso ist der Tod der letzte Feind? Ich möchte Ihnen sagen, warum. Weil vor der Beseitigung des Todes alle anderen Feindes- und Finsternismächte ausgeschaltet werden müssen, die durch ihre Sünde den Tod ins Universum gebracht haben. Der Sündenfall Adams brachte den Tod in die Menschenwelt. Der Sündenfall Satans und seiner Engel brachte den Tod in das Universum. Aber in 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es von dem Herrn Jesus, ich bin gekommen, die Werke des Todes zu vernichten. Oder wie es eigentlich heißt, und das ist göttliche Chemie, ich bin gekommen, die Werke des Teufels aufzulösen. Da bleibt dann überhaupt nichts mehr übrig von Todesverderben und Todeswesen und Todesfolgen, von Verweslichkeit und Sterblichkeit und Hinfälligkeit. Ach, wie wunderbar ist dieses Wort. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt, außer Wirksamkeit gesetzt. Nachdem der Christus alle anderen Mächte und Gewalten entthront hat, und nun wird wieder ein Psalm zitiert, Vers 27, denn alles hat er, Gott, seinen Füßen unterstellt oder seinen Füßen untergeordnet. Da denke ich gerne an den Sessel Tutankhamuns, jenes jungen Pharao, dessen Grabkammer man in so wundersamer Weise hat entdecken können. Und da ist ein Fußbrett, und auf diesem Fußbrett seines Thrones, seines Thronsessels, sind eingeschnitzt die Häupter der Feinde. Hethiter und Mohren und Assyrer und alles, was da kreucht und fleucht. Und wenn er da saß, der Pharao in seiner Amtswürde, hat er mit seinen Füßen auf die Feinde getreten. Ja, alles hat Gott den Füßen des Messias unterstellt. Wenn Sie einmal diesen Psalm 8 lesen, haben Sie zunächst den Eindruck, das wäre gesagt, von dem ersten Adam und seiner Herrschaft über diesen Planeten Erde, über Tiere und Vögel und Fische und alles, was da kreucht und fleucht. Aber im Hebräerbrief und in 1. Korinther 15 werden wir sehr deutlich darüber belehrt, wer denn dieser Sohn Adams, dieser Ben Adam, dieser Menschensohn sei. Und da möchte ich Ihnen einmal sagen, Menschensohn, das ja 84 Mal im Neuen Testament von Jesus gebraucht wird, das ist keine Niedrigkeitsbezeichnung. Wir müssen immer wieder das Wort Gottes mit der Brille des Wortes Gottes lesen. Ich kann Sie nur eindringlich dazu ermuntern. Es gibt nur zwei Stellen vom Menschensohn im Alten Testament. Einmal Psalm 8, die Herrschaft des Menschensohnes über das All, der für eine kurze Zeit niedriger gemacht worden ist als die Engel. Und dann Daniel 7, wo der Ben Ha-Adam, der Sohn Adams, der Menschensohn, vor den Alten an Tagen gebracht wird, um von Gott dem Vater Ehre und Macht und Herrschaft und Weisheit zu empfangen und das Königtum zu empfangen. Der Menschensohn heißt also der Weltvollender, der die Herrschaft hat. Und die ganze Menschensohn-Theologie des Neuen Testamentes beruht darauf. Bitte lesen Sie einmal zu Hause 1. Korinther 15 und Hebräer 2. Das sind zwei parallele Kapitel, die mich auch davon überzeugen, dass der Hebräerbrief von Paulus geschrieben ist, weshalb er in den ganz alten Handschriften immer unter den Schriften des Paulus eingeordnet war. Aber das nur in einem Nebensatz. Denn alles hat er seinen Füßen untergeordnet. Wenn Gott aber sagt, dass alles ihm untergeordnet sei, so ist es kund und offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm das All untergeordnet hat, der lebendige Gott. Und nun kommt das, was ich vorhin schon angedeutet habe, die Krönung des Vater-Sohn-Verhältnisses, das Allerheiligste der gesamten Eschatologie, der Lehre über die letzten Dinge. Vers 28, wenn ihm aber das All untergeordnet sein wird, dann wird auch er selbst der Sohn sich dem wieder unterordnen, der ihm das All untergeordnet hat. Damit dann Gott, tapanta en pasin, das All in allen sei. Wir müssen betonen, damit dann Gott alles in allen sei. Das ist nun das Ende der Mittlertätigkeit und der Königsherrschaft des Sohnes Gottes. Die freiwillige Unterordnung im Sinne der jubelnden Heimkehr Jesu Christi mit der vollendeten Schöpfung, so wie es im Psalm 126 geschrieben steht, er sät weinend den Samen aus in der Erschaffung der Welt angesichts der Katastrophen, die da kommen sollen. Aber er kehrt heim mit Jauchzen, mit Jubeln, tragend die ernteschweren Garben der vollendeten Welt. Da sind wir wieder bei der Vollernte, beim Telos, bei der Vollendung. Der Vater, der glückselig in sich selbst war, er wollte glückselig sein in seinem Sohn, an dem er Wohlgefallen hatte. Er hat Wohlgefallen an den Söhnen, sofern sie in ihm, dem geliebten Christus, sind. Und er wird einst alles in allen sein. So hat es unser Bruder Karl Geier immer aufgelistet. Wenn ihm aber das All untergeordnet sein wird, dann wird auch er selbst, der Sohn, sich dem wieder unterstellen oder unterordnen, der ihm das All untergeordnet hat, damit dann Gott alles in allem sein. Aus dem Grunde fällt es auch den gläubigen Frauen nicht schwer, sich dem Manne unterzuordnen, wie es von Paulus geboten ist. Und sollte es dem gläubigen Mann nicht allzu schwer fallen, seine Frau zu lieben wie Christus die Gemeinde. Oh, oh, oh. Da denken wir nun zum Schluss an die Josefsgeschichte. Er geht hervor aus dem Kerker. Er empfängt die Insignien und die Würdestellung des Vollmachtsträgers des Pharao. Ich möchte einmal lesen im Kapitel 1. Mose 41, ab Vers 37. Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Knechte. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, wer werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in welchem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dieses alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deinem Befehle soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Der Herr Jesus hat gesagt, der Vater ist größer als ich. Und deshalb verherrlicht der Sohn den Vater und der Heilige Geist den Sohn. Unterordnungen. Der Pharao sprach zu Josef, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und tat ihn an die Hand Josefs. Das Amtssiegel, mit dem alle Verträge im Namen des Pharao besiegelt werden durften. Und er kleidete ihn in Kleider von Byssus und legte die goldene Amtskette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, auf der Staatskarosse, den er hatte, und man rief vor ihm her, Abrek, Knie beugen, werfet euch nieder. Ein eigenartiges Wort, das sowohl aus dem Ägyptischen als auch aus dem Hebräischen hergeleitet werden kann. Und er setzte ihn über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, und ohne dich soll kein Mensch seine Hand und seinen Fuß aufheben im ganzen Lande Ägypten. Das ist die Heilserweiterung des Kniebeugens. Und dieses Abrek erfüllt sich im Laufe der Zeiten immer und immer wieder neu. Da sind wir als die Erstlinge seines Geistes, die schon jetzt ihre Knie beugen vor dem Vater aller Vaterschaften und frohlockend bekennen, mein Herr ist Jesus Christus im Heiligen Geist. Dann wird es schließlich einmal Israel sein, nach Jesajas 45, so wie es ab Vers 22 heißt, wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Munde ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen. Und es wird nicht rückgängig gemacht werden, dass jedes Knie sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören wird. Nur in Yahweh wird man von mir sagen, ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen, und es werden beschämt werden alle, die wider ihn entbrannt waren. In Yahweh wird gerechtfertigt werden und sich rühmen aller Same Israels. Abrek, beuget die Knie. Aber das hat dann eine Erweiterung erfahren durch den Apostel Paulus in Philipper 2. Wo er sagt, dass der einst alle himmlischen, alle irdischen und alle unterirdischen ihre Knie beugen werden vor dem erhöhten Christus und vor dem Vater. Und zur Verherrlichung Gottes bekennen werden: Kyrios Jesus Christus. Allherr ist Jesus, der Messias. Dann ist dieses Wort Abrek aus der Josefsgeschichte voll erfüllt. Wenn ihm aber das All untergeordnet sein wird, dann wird auch er selbst, der Sohn, sich dem wieder unterordnen, der ihm das All untergeordnet hat, damit dann Gott alles in allem sei. Amen.